Heute wird es spannend. Heute ist Dr. Eckbert Ritter da. Und der liebe Eckbert kommt aus einem ganz anderen Bereich, werde ich euch erzählen. Und er packt heute aus. Er ist nämlich Arzt. Und was er genau macht, da gehen wir heute intensiv drauf ein. Aber warum packt er aus? Weil er hat Patienten, die müssen eigentlich operiert werden. Und er erklärt euch, und wir sprechen darüber, warum die dann doch nicht operiert werden, sondern sich in der Liebschaftspracht behandeln lassen oder unsere Liebschaftspracht Übungen machen. Eckbert, erzähl doch erstmal, was du so machst, wo du herkommst.
Ja, ich komme aus Salzburg, bin klassischer Unfallchirurg, das heißt, ich operiere nach wie vor ca. 130 Operationen im Jahr und behandle mittlerweile auch Patienten nach Liebschaftspracht. Ich bin von meiner Ausbildung her ein klassischer Unfallchirurg, also eigentlich ein klassischer Schulmediziner und habe lange Zeit nur als klassischer Mediziner gearbeitet, bis dann in meinem Leben was passiert ist, was sehr viel verändert hat.
Erzähl, was war das?
Im Endeffekt war es so, dass bei mir Rückenschmerzen angefangen haben und diese Schmerzen wurden immer schlimmer und immer schlimmer. Und als Unfallchirurg hat man natürlich viel mit Schmerzmitteln zu tun, also habe ich mal angefangen, Schmerzmittel zu nehmen. Und beim Operieren ist es ja so, wir operieren sehr viel vornübergebeugt über den Patienten, gerade zum Beispiel bei Wirbelsäulenoperationen. Und die Schmerzen wurden immer schlimmer und das war mal so schlimm, dass ich nach einer Operation nicht mehr stehen konnte.
Wow.
Und dann kennt man natürlich einige Kollegen und man betreibt dann Doktor-Shopping und im Endeffekt konnte mir aber keiner helfen. Man hat so geheißen, naja, du bist halt auch nicht mehr der Jüngste, ich war damals 50. Und das kann es jetzt nicht gewesen sein. Und da habe ich ein ganz interessantes Erlebnis gehabt. Ich bin dann in der Notfallambulanz gesessen und da war ein Patient, der war ziemlich alt. Und der kam wegen was ganz was anderem und dann habe ich gefragt, haben Sie eigentlich Rückenschmerzen? Und er schaut mich so groß an und sagt, nein, warum? Und ich sage, das gibt's ja nicht, ja? Ich mit 50 und er sehr alt und keine Probleme. Ja, auf jeden Fall, nachdem mir nichts geholfen hat, war ich dann mit der Therapie nach Liebschaftspracht nach 8 Wochen schmerzfrei. Und dann habe ich mir gedacht, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Also meine klassische Medizin, ich sage lieber klassische Medizin als Schulmedizin, also meine klassische Medizin konnte mir nicht helfen und mit der Methode war ich nach kurzer Zeit schmerzfrei. Und das hat mich dann dazu bewogen, zu dir zu fahren, damals war es in der Nähe von Berlin, und die Ausbildung zu machen.
Ich erinnere mich noch. Du warst in der Ausbildung und hast mir nach der Ausbildung gesagt, du Roland, was jetzt ja heute passiert ist oder was die letzten 4 Tage passiert ist, hätte ich so nicht erwartet. Und jetzt fahre ich erstmal nach Hause und versuche zu sortieren, was da eigentlich jetzt alles war.
Was da passiert ist. Naja, es war so, du hast ja damals bei der Ausbildung Teilnehmer behandelt.
Ja, genau, machen wir ja jedes Mal.
Und das war einfach unglaublich. Also ich bin da wirklich sprachlos daneben gestanden, weil ich bin Kniechirurg, das heißt, ich operiere sehr viel Knie, ich war auch in der Knieambulanz und wir hatten oft Patienten, wo wir nicht vorangekommen sind. Mhm. Also so der klassische Patient kommt, man macht mal ein Röntgenbild, nichts, dann schreibt man vielleicht Physiotherapie auf, nichts hilft. Dann macht man eine MRT, ist auch nicht wirklich was. Dann probiert man vielleicht Cortison, Hyaluronsäure und so weiter. Und irgendwann arthroskopiert man ihn vielleicht sogar. Also man schaut hinein, um sich die Sache wirklich anzuschauen. Auch nichts. Und dann sitzt der Patient wieder in der Ambulanz und sagt, ich habe noch immer so Schmerzen. Und dann schreibt man ihm wieder Physiotherapie auf. Und dann sagt der Patient, nein, ich gehe da nicht mehr hin. Ich war 30 Mal dort. Ja? Und dann muss ich dem Patienten irgendwann sagen, ich habe keine Ahnung, was Sie haben. Aber ich weiß, was Sie nicht haben. Sie haben das, das und das nicht. Aber warum Sie die Schmerzen haben, weiß ich nicht. Und für mich war einfach die Erkenntnis, dass das Patienten sein werden, denen wir wahrscheinlich helfen werden können. Und ich bin dann nach Hause gefahren, nach Salzburg, und bin einfach 3 Wochen im Kreis gelaufen, weil ich gesehen habe, dass manchmal sind die Ärzte das Problem und nicht der Patient. Und ich habe auf der Universität in Salzburg einen sehr erfahrenen alten Schmerzforscher gekannt, den Professor Bernatzky, also einer der alten großen österreichischen Schmerzforscher. Und mit dem habe ich vor vielen Jahren mal eine Studie gemacht. Und den habe ich dann besucht und habe ihm einfach davon erzählt. Und dann sagt er, ja, dann machen wir halt eine Studie. Und wir hatten damals auf der naturwissenschaftlichen Fakultät einen der weltbesten Statistiker, zigfach ausgezeichnet. Und den haben wir uns dazu genommen und haben einfach das Studiendesign geplant. Und haben das Studiendesign dann vorgestellt, ist durch die Ethikkommission durch, wir haben es im Unfallkrankenhaus vorgestellt, also damals habe ich noch im Unfallkrankenhaus gearbeitet. Und waren alle positiv, waren alle begeistert, haben das alle unterstützt. Und ja, dann haben wir uns Patienten zusammengesucht, also Kniepatienten, die aufgegeben waren. Das heißt, das waren Patienten jeglicher Altersgruppe.
Ich weiß noch, ja.
Die Knieprobleme hatten, die wir nicht lösen konnten.
Und die hatten ja, glaube ich, zur Hälfte, glaube ich, hatten die schon ihren OP-Termin, ne?
Das waren Patienten, wo man zum einen gesagt hatte, da hilft jetzt nur noch eine Knieprothese, aber es waren auch zum Teil sehr junge Patienten dabei, wo man einfach irgendwann mal sagen musste, keine Ahnung, wir wissen nicht, was sie haben. Und diese Patienten haben wir uns eben zusammengesucht, haben dich dann eingeladen und haben dich auch dort vorgestellt im Krankenhaus und haben diese Patienten, ich sage immer, durch die Mühle gezogen, also du hast die Patienten behandelt und wir haben mit den Patienten geübt und haben sie wirklich gut betreut. Und was wirklich interessant damals war, das ist schon eben jetzt ein paar Jahre her, dass dich von den Patienten eigentlich keiner gekannt hat. Also das war ihnen nicht bewusst damals, wer du bist. Und wir hatten damals eben auch eine Psychologin, die hat die Patienten mit den Patienten die Fragebögen durchgegangen. Und ja, war sehr schön. Und dann haben wir die Patienten die Fragebögen wieder ausfüllen lassen und haben die Statistik rechnen lassen. Und wir haben es am Anfang für einen Datenbankfehler gehalten, weil wir konnten, ja, es war, also wie ich die Daten zum ersten Mal bekommen habe, gesagt, das gibt's nicht. Also das ist jetzt, das wäre jetzt kitschig. Und wir konnten bei diesen wirklich aufgegebenen Patienten, konnten wir die Schmerzen innerhalb von 6 Wochen um 80% reduzieren. Und wir haben das damals auch in einer Zeitung publiziert. Und auf das Ergebnis hin habe ich dann gesehen, ich muss mich mit diesem Thema mehr beschäftigen und habe angefangen, meine Patienten dann nach Liebschenbrach zu behandeln.
Ja, ich weiß noch, wir hatten ja über 20, 22
Patienten, glaube ich. 22 Patienten hatten wir,
ja. Genau. Das war richtige Arbeit. Wir haben ja tagelang behandelt.
Ja.
Dann haben wir, glaube ich, dreimal insgesamt waren es
genau.
Phasen, gell? Einmal, ja. Dann bin ich nochmal, dreimal ja. Insgesamt war ich
ja, und du bist doch ganz am Schluss dann nochmal gekommen, wie wir die Studienergebnisse, wir hatten dann ja alle Patienten noch eingeladen.
Genau, genau.
Und wollten den Patienten wirklich aus erster Hand zeigen, was sich da verändert hatte. Und da bist du nochmal gekommen, wir saßen gemütlich zusammen, haben was getrunken und war total nett, ja. Auf jeden Fall, das war für mich sozusagen der Anstoß, dass ich gesehen habe, diese Methode hat Potenzial. Nämlich, ich habe mich schon längere Zeit für verschiedene Methoden interessiert, weil ich gesehen habe, eben bei den Patienten, bei denen wir nicht weiterkommen, wo wir alles gemacht haben, aber ihnen nicht helfen konnten, habe ich gewusst, wir müssen irgend noch etwas dazu nehmen, wie wir diese Patienten abholen können. Ich habe mich zum Beispiel für die Kraniosakrale interessiert, ja, auch eine super Methode mit ihren Indikationen, aber ich habe einfach gesehen, diese Methode ist extrem effektiv und man kann in kurzer Zeit extrem viel erreichen.
Obwohl das ja für dich total überraschend gewesen sein muss. Also ich fand es toll, das nun mal jetzt so nachzuvollziehen. Was ist denn nicht meine Welt? Ich komme ja aus einer völlig anderen Welt. Und du hast mir ja damals auch gesagt, das war eine Radikalkur in diesen 4 Tagen. Und ich kann es gut verstehen, ja, weil letztendlich, wenn ich es mal so gegenüberstelle, wenn bei uns Patienten kommen, dann fragen wir, wo ist der Schmerz? Dann drücken wir ausgewählte Punkte aus unserer Systematik. Dann fährt der Schmerz in den meisten Fällen radikal runter auf 0 bis 30 Restschmerz. Egal, was der Patient da mitbringt. Das interessiert uns ja erstmal überhaupt nicht. Das muss ja für dich total auch wir aus dem falschen Film gewirkt haben. Also letztendlich ist es ja bei uns überhaupt nicht wichtig, da irgendwie jetzt erst mal in den Patienten reinzugucken, nach dem Motto, was ist da kaputt, was könnte der Grund sein? Weil wir gehen ja ganz pragmatisch vor, nehmen den Körper beim Wort, hören ihm zu, er spricht mit uns, wo ist der Schmerz? Wir wissen aus Erfahrung, wenn der Schmerz dort und dort ist, Schulter, Knie oder Hüfte oder irgendwas, gibt es zwischen 5 bis 10 muskuläre Situationen, muskulär-fasziale Situationen, die dafür verantwortlich sind, durch zu hohe Spannung, mindern die Spannung durch die Therapie, durch die Osteoporose, beziehungsweise auch durch die Übungen direkt. Das ist das Gleiche im Grunde genommen. Und dann sehen wir das Ergebnis. Und dann machen wir weiter. Und wenn das so bleibt, alles wunderbar. Und wenn wir nicht weiterkommen, dann schicken wir eben zu Menschen wie dich, zu anderen Spezialisten, weil dann muss es was anderes sein. Also wenn ich mir das jetzt so überlege, machen wir eigentlich das Gegenteil von dem, was in der, wie hast du es genannt, nicht Schulmedizin, sondern klassische Medizin, was gemacht wird.
Ja.
Also wir sind erstmal, wir nehmen das wahr, was da vielleicht schon vorher diagnostiziert wurde, haben dann unser System, was wir probieren und machen einfach den Versuch und der Patient fühlt dann, ob es wirkt oder nicht. Deswegen kann ihm das auch keiner erzählen, erklären sonst was. Keine Theorie, sondern ganz praktisch. Fühl dich vor der Behandlung, vor den Übungen. Fühl nach der Behandlung, nach den Übungen hinein. Und dann weißt du, ob es dir hilft. Das ist eine völlig andere Welt im Grunde genommen.
Also der größte Sprung oder die größte Erkenntnis für mich war, kritisch zu reflektieren, dass wir im Endeffekt Symptome behandeln. Und darüber denken wir überhaupt nicht nach.
Also wie meinst du jetzt die klassische Medizin?
Wir in der klassischen Medizin, wenn ein Patient kommt mit einem hohen Blutdruck, kriegt er einen Blutdrucksenker. Wenn der Blutzucker zu hoch ist, kriegt er einen Blutzuckersenker. Wenn die Blutfette zu hoch sind, werden die Blutfette gesenkt. Aber diese Frage nach dem Warum hat der Patient das? Und diese Erkenntnis, dass wir eigentlich den Großteil aller Erkrankungen nicht kausal behandeln. Und so wie wir in der Unfallchirurgie, wenn Patienten mit Schmerzen kommt, immer mal Schmerzmittel geben. Ist ja okay. Ja, aber es entsteht dadurch halt die Problematik, dass viele Patienten dann anfangen, Medikamente zu sammeln. Und das wird dann immer mehr und fängt dann an, Probleme zu machen. Und eben diesen Schritt zu gehen, dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt etwas weiter zurückzugehen und zu schauen, was ist die wahre Ursache. Und die Erkenntnis ist halt, und das wissen wir vor allem bei den Rückenschmerzen, dass ca. 85% der Patienten mit Rückenschmerzen haben kein, wie wir sagen, pathologisches Substrat, also der hat nichts.
Unspezifische Schmerzen.
Genau, der hat de facto nichts. Und woher kommt das dann? Ja, mittlerweile wissen wir es, oder du weißt es schon länger, es ist die Muskelspannung. Und dann gibt es die 15%, wo wir irgendwas finden und wo wir von der klassischen Medizin dann sagen, okay, das ist die Ursache der Beschwerden. Und das ist so ähnlich wie, wenn jemand mit seinem Auto zum Mechaniker fährt, weil der Motor klappert und der Außenspiegel hängt. Und der Mechaniker tauscht den Außenspiegel, weil das ist das, was man an Diagnostik sieht.
Gleichzeitige, simultane Zustände werden verwechselt mit kausalen Zuständen.
Genau.
Da ist eine Arthrose im Knie, also tut die Arthrose weh, wenn es schmerzt.
Ja.
Da ist ein Bandscheibenvorfall, also tut der Bandscheibenvorfall weh.
Und
simultan zusammen, aber nicht kausal verknüpft.
Ja.
Und ich sage immer, und ich glaube, das war wahrscheinlich auch mit ein wichtiger Grund, wenn das nicht passiert wäre, bin ich gar nicht ganz sicher, ob du die Ausbildung abgeschlossen hättest. Weil du hast direkt gesehen, was passiert. Du hast direkt gesehen, da waren ja auch damals, ich erinnere jetzt nicht mehr diese Ausbildung, was da für Fälle waren, aber da waren ja oft genau, was der Patientendurchschnitt hergibt, war alles dabei.
Mhm.
Und wir haben halt immer dann durch die Übung, durch das Drücken die Schmerzen beseitigt und du hast jedes Mal gemerkt, aha, dein Bild hakt irgendwas, da ist ein Zustand, da würde ich das und das tun. Der Roland drückt einfach nur oder zeigt ein paar Übungen und dann ist der Schmerz weg. Also ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, hättest du es dann so annehmen können, wenn wir nicht in der Ausbildung reihenweise bewiesen hätten, dass es geht?
Naja, diese Fälle waren für mich extrem wichtig, weil ich einfach gesehen habe, das, was du damals in wenigen Minuten geschafft hast, das hätten wir mit Medikamenten nicht geschafft. Und da habe ich gesehen, da hat sich für mich sozusagen ein Universum eröffnet und im Endeffekt hat es mein ganzes Weltbild umgekrempelt, nämlich die Erkenntnis, dass ganz viele Beschwerden über die Muskelspannung kommen und dass eben viele der Dinge, die wir sehen, viele Bandscheibenvorfälle und so weiter, durchaus schon vorher da waren. Und wir haben dann angefangen, auch Literatur zu sammeln. Und es gibt zum Beispiel dazu eine Studie, dass man Patienten ohne Rückenschmerzen durchs MR gezogen hat und gesehen hat, die haben Gleitwirbel, die haben Bandscheibenvorfälle. Und ich habe das ja in der Praxis dann auch, dass ein Patient kommt mit Arthrose vierten Grades im Kniegelenk und dann mache ich eine genaue Anamnese und dann sage ich, ja, wie waren die Schmerzen im Sommer? Da war ein Urlaub im Süden, sagt ja, stimmt, da waren die Schmerzen nicht da. Und dann sage ich so pointiert, und wo war der Schmerz? War der auch auf Urlaub? Zu Hause vergessen? Oder was auch immer. Und dann wird dem Patienten klar, okay, die Arthrose muss ja wirklich nicht wehtun. Und das ist ein ganz ein wichtiger Schritt. Das war auch die Frage, die wir uns oft gestellt haben. Da kam ein Patient, der ist aufs Kniegelenk gefallen. Hatte aber vorher nie Probleme. Dann machen wir ein Röntgen und dann hat der eine Arthrose vierten Grades. Und der Patient fällt das ein, weil er sagt, oh, das Kniegelenk schaut ja wild aus, ja. Und wir sagen, haben Sie nie Schmerzen? Und sagt er, hat nie Schmerzen.
Es ist völlig verrückt, weil was mir damals klar wurde, auch schon bevor wir uns kennengelernt haben, weil diese ganze Welt, okay, die Petra, meine Frau, ist Ärztin, aber ich war da in dieser Thematik nie drin. Und irgendwann fiel mir auf, ich komme ja aus Maschinenbau. Und ich mache ein Beispiel, da gibt es einen vibrierenden Motor, der wird in Gestell reingebaut, damit er seine Funktion erfüllen kann. Und dann reißt irgendwo in diesem Gestell eine Schweißnaht. Jetzt kann man natürlich hergehen und kann es wieder zuschweißen und weitermachen. Aber das macht man nicht in der Technik. Dann berechnet man, überlegt man, warum ist denn dieser Riss entstanden? Und dann folgert man daraus für die Zukunft, okay, ich muss vielleicht zwei Schweißnähte setzen, eine Verstärkungsstrebe einbauen, irgendetwas. Das heißt, wir versuchen erstmal rauszubekommen, warum entsteht etwas. Und das konnte mir damals, als es anfing, keiner beantworten. Ja, wir haben ja damals, da war ich ja noch in der Kampfkunst unterwegs und wir haben Leute schmerzfrei gemacht und keiner konnte mir erklären, warum. Weder meine Frau als Ärztin, noch Physios, die da im Training auch waren, die haben gesagt, ja, es muss die Bewegung sein. Irgendwie in diese Richtung ging das. Aber das war mir halt viel zu wenig. Und dieses Denken, wenn jemand eine Krankheit hat, nicht nur Schmerzen jetzt, auch die anderen Krankheiten, da muss doch als allererst mal die Frage stehen, wie konnte das denn entstehen? Was hat denn dieser Patient gemacht? Weil man weiß ja inzwischen, die Gene sind für viel verantwortlich, aber längst nicht für alles, für viel weniger, als die meisten denken. Die epigenetischen, also die übergelagerten Dinge, die über den Lebensstil Gene anschalten und abschalten, um es vereinfacht auszudrücken, das weiß man ja inzwischen alles. Ja, und deswegen liegt es doch total nah im Grunde genommen, bei Schmerzen am Bewegungsapparat zu überlegen, warum kriegen die einen Schmerz, die anderen nicht? Weil alle laufen, alle sitzen, alle machen das Gleiche, aber da gibt es welche, die kriegen keine Schmerzen und andere kriegen Schmerzen. Und diese Überlegung habe ich in der Medizin radikal vermisst.
Ja. Ich meine, mir hilft die Methode insofern, weil ich mit der Methode sogar eine Operationsindikation stellen kann. Weil das, was wir jetzt machen können, ist, wir können unterscheiden, ist es ein funktionelles Problem, ist es ein Problem der Muskelspannung oder ist es ein strukturelles Problem, wo wir an eine Operation denken müssen. Und die klassische Medizin geht oft den anderen Weg, dass sie mal operieren, weil sie glauben, dass
strukturell wird's besser.
Ja, und wenn es nicht besser wird, dann überlegt man sich was anderes. Und dass das passiert, das ist ja so häufig, dass das Kind einen eigenen Namen hat. Das ist das Failed Back Surgery Syndrome, also das Syndrom der missglückten Wirbelsäulenoperation. Das ist der Patient, der an der Wirbelsäule operiert ist und nach wie vor Schmerzen hat. Und die Bezeichnung ist unfair dem Chirurgen gegenüber, weil die Operation ist ja nicht missglückt. Nur die Indikation hat nicht gepasst. Und das Schöne ist, dass man den Großteil der Patienten sozusagen da herausfiltern kann und sagen, nach der ersten Behandlung deutlich besser, ja, wir sind konservativ gut aufgestellt oder keinerlei Veränderung, dann muss man durchaus an eine Operation denken.
Also ich denke, was so spannend daran ist, bei mir hat sich ja auch, seitdem wir uns kennen, eine ganze Menge geändert. Weil ich habe diese ganze Welt der Operation eigentlich durch dich so richtig kennengelernt. Wie da gedacht wird, wie gemacht wird. Und eins ist ganz klar, und das habe ich immer schon im Kopf gehabt, jeder gibt sich Mühe. Niemand will ja absichtlich etwas nicht gut oder falsch sogar machen. Ja? Da ist ja eine Ausbildung, man lernt eben etwas und dann ist man halt so drauf. Und was ich total spannend finde, ich habe ja dann irgendwann durch meine Erfahrung, wir haben ja inzwischen jetzt, es sind irgendwie jetzt 16.500 Menschen sein, die wir ausgebildet haben. Also Ärzte und Physios und Naturheilkundler und alle möglichen, auch Quereinsteiger. Und wir haben dadurch ja Zahlen beobachtet, weil wir, wie bei dir damals, die Leute in der Ausbildung behandelt haben, das alles schön gesammelt haben. Und wir wissen ja aus diesen Unterlagen, dass wir den überwiegenden Anteil der Schmerzen auf eine muskulärfasziale Überspannung zurückführen können. Warum? Weil wir da geschafft haben, den Schmerz zu beseitigen. Und diese 15%, die übrig bleiben, wo du vorhin gesagt hast, da wäre strukturell zumindest was da.
Ja.
Wobei man ja sagen muss, also bei 85% ist nichts Strukturelles. Das schreit danach, dass es die Muskeln, die Faszien sind. Was wir wissen, ist ja so.
Ja.
Dann gibt es nochmal ungefähr 10%. Da wird was gefunden. Aber das, was gefunden wird, was kaputt ist im Körper sozusagen, ist trotzdem nicht die Ursache für den Schmerz.
Ja.
Gibt es jetzt zwei Methoden. Man kann operieren und gucken, ist besser oder nicht. Oder man kann dieselben Spannungen mindern, wie wir das immer machen, auch in diesen Fällen. Also sozusagen einfach sagen, ich ignoriere jetzt, dass ein Bandscheibenvorfall da ist. Ich ignoriere, dass eine Arthrose im Gelenk ist. Und behandle einfach trotzdem, als wären es die Muskeln und die Faszien. Weniger invasiv, als einfach nur so eine Probier-OP zu machen. Aber trotzdem super guter Versuch, weil es gibt zwei Möglichkeiten. Es tut sich nichts, dann bleiben 5% insgesamt übrig,
circa,
ja, wo irgendwie operiert werden sollte oder irgendwas anderes gemacht werden sollte. Oder es tut sich was und dann wissen wir, aus den 85 werden 95%. Und lustigerweise ist das genau die Zahl, die wir auch über unsere Beobachtung rausgekriegt haben. Und du weißt, glaube ich, aus Studien. Oder erklär nochmal genau, wo bei dir also, die herkommt.
Die Zahl kommt aus Studien. Das ist sogar noch ein bisschen schlimmer.
Noch ein bisschen schlimmer.
Also nach der Studienlage sind es nur 4%. Aber im Endeffekt geht es nicht darum. Wir wissen, also wirklich die absolute Minderheit, diese Patienten muss man wirklich operieren. Und das schwankt natürlich von Gelenk zu Gelenk. Ich meine, ich habe natürlich bei der Wirbelsäule habe ich die Exit-Strategie, die Wirbelsäulenoperationen, die durchgeführt werden und die indiziert sind, die funktionieren im Allgemeinen recht gut. Dann gibt es zum Beispiel das Sprunggelenk, wo ich eine schlechte Exit-Strategie habe. Weil
was verstehst du genau unter Exit-Strategie?
Das Exit-Strategie heißt, dass wenn ich konservativ nicht zurande komme, mit wie viel Prozent auch immer, das schwankt jetzt von Gelenk zu Gelenk, dann kann ich operieren. Und jetzt hat sozusagen beim Sprunggelenk kann ich eine Sprunggelenksprothese einbauen, die sehr viele Probleme haben und die vom Ergebnis her nicht gut sind. Und es ist oft besser, das Sprunggelenk einfach zu versteifen und dass man so einfach sieht, wie schlecht die Prothese einfach ist. Und das sind anatomische Gegebenheiten, weil das Sprungbein, wo ich ja die Gelenksfläche dann ersetzen muss, ist schlecht durchblutet, heilt schlecht ein, lockert sich oft aus. Dann beim Knie habe ich eine Exit-Strategie mit der Knieprothese und wir wissen, 20-25% sind nach der Prothese unzufrieden. Bei der Hüfte ist die Exit-Strategie sogar noch besser, weil bei der Hüftprothese sind ca. 15% mit dem Ergebnis unzufrieden. Also die Hüftprothesen laufen recht gut. Das ist ein Thema, was uns auch sehr interessiert hat. Schmerzen nach Hüftprothese. Wir hatten damals auch einen großen Aufruf gemacht und haben auch versucht, was kann ich mit diesen Patienten machen? War sehr erfolgreich. Also berührende Geschichte eigentlich. Ich habe einen Patienten gehabt, der war 45 Jahre, hat sehr früh eine Hüftprothese bekommen. War ein selbstständiger Unternehmer und der konnte keinen schmerzfreien Schritt mehr gehen.
Wow.
Ja, also es war wirklich, und der hat dann zu mir so traurig gesagt, wissen Sie, ich habe in diesem Leben einfach mal einmal die falsche Entscheidung gefällt und dafür zahle ich jetzt. Und das war insofern so berührend, weil ich habe den dann gedrückt Und im Endeffekt ist er wie ein Kind die Treppen runtergesprungen.
Also mit unseren Punkten, ja, muss man vielleicht dazu sagen.
Ja, und hat geweint, weil er das einfach gar nicht fassen konnte. Und das war eigentlich der Anstoß, warum wir uns diesem Thema gewidmet haben, dass wir gesagt haben, wir wollen ja mal schauen, wie gut sind wir denn, ja, mit unserer Therapie. Wie viele Patienten mit Schmerzen, Hüftprothese, wie vielen können wir wirklich helfen, wie viele kriegen wir vom Schmerz runter? Und da schaffen wir circa 3/4. Und das sind im Endeffekt ja auch aufgegebene Patienten. Mhm. Weil der Patient hat Schmerzen nach der Operation, geht immer zu seinem Orthopäden und geht ihm einfach irgendwann auf die Nerven. Und irgendwann sagt der Orthopäde, schauen Sie mal her, das sind Ihre Röntgenbilder. Perfekt eingebaut. Warum Sie Schmerzen haben, ich habe keine Ahnung. Auf Wiederschauen. Muss er ja. Was soll er denn machen?
Seine
Arbeit ist korrekt.
Ja, ja.
Und
vielleicht sollte man, ich gehe gerade mal noch ein bisschen ergänzen dazwischen, vielleicht sollte man das noch erklären, weil ich habe ja so eine Theorie, warum OPs immer mal wieder, öfter auch, je nach Gelenk, ist ja unterschiedlich, auch zumindest vorübergehend eine schmerzreduzierende Funktion haben und der Schmerz erstmal ganz weg ist. Mal abgesehen von denen, die schon in der Reha sich kaum bewegen können, weil das ganz, ganz schlimm geworden ist alles. Und zwar einfach deswegen, weil beim Operieren wird ja eine Narkose gegeben und die entspannt ja auch. Es sind immer Entspannungsanteile dabei, soweit ich weiß. Und im Grunde genommen, ich werde es nie vergessen, ich hatte irgendwann mal einen russischen Arzt in der Ausbildung, ganz am Anfang. Und als ich die Theorie erklärt habe, dass ich gesagt habe, die meisten der Schmerzen sind muskulär-faszial bedingt durch Überspannung, hat er gesagt, Roland, jetzt fällt mir was auf. Und dann hat er mir erzählt, da gibt's eine Ecke in Russland, da wo der Ural ist. Da gibt's anscheinend eine ziemlich schlechte Krankenversorgung. Krankenhaussituation ist nicht gut. Und Leute, die dort, Patienten, die dort richtig radikale Schmerzen haben und denen nicht anders geholfen werden kann, die werden da in eine Vollnarkose versetzt. Mit der Erfahrung, dass nach der Vollnarkose die Schmerzen meist viel, viel besser sind.
Ja.
Für eine geraume Zeit.
Ja.
Aber das ist ja genau das, wo ich sage, das erklärt das ja genau. Weil wenn die Spannung runtergeht, dann ist zumindest so weit unten, wir haben ja unseren Schmerzsee, wo man ganz genau drauf sehen kann, dass für uns, und das muss ja auch eine harte Aussage für jeden klassischen Mediziner sein, für uns ist Schmerz ja nichts anderes als eine Spannung, die so hoch geht, bis der Körper sagt, weiter geht's nicht. Jetzt projiziere ich da einen Schmerz. Wodurch ja auch der Schmerz total von seiner Negativität verliert, weil er wird ja plötzlich ein Alarm. Deswegen sagen wir ja auch, dass wir die Alarmschmerzen da sparen, dass die meisten Schmerzen Alarmschmerzen sind.
Aber das ist ja in der Definition für Schmerz auch drinnen. Und das ist ja das Problem, dass wir die Definition für Schmerz nicht zu Ende gelesen haben. Weil die Definition
für meint jetzt die klassische Medizin.
Ja, weil die Definition für Schmerz ist ja, Schmerz ist ein unangenehmes Gefühlserlebnis, wissen wir, das mit einem tatsächlichen, und da hören wir auf zu lesen, oder einem drohenden Schaden verbunden ist.
Das also, ist in der,
Das, ja, und das ist im Endeffekt, das ist ja drinnen. Und das heißt im Endeffekt, wenn ein Patient kommt mit einem negativen MRI, also wenn zum Beispiel das MRT sagt, der Patient hat nichts, dann muss ich ja schlussfolgern, wenn ich die Definition gelesen habe, dann will uns der Schmerz vor etwas warnen und dann muss ich dem Patienten sagen, wir müssen was ändern. Aber meistens schaut es so aus, der Arzt sagt dem Patienten, sie haben nichts, so viele schauen.
Wird ja überhaupt nicht gelebt. Also wenn ich mir angucke, ich habe gerade jetzt wieder das mal so für mich ein bisschen Revue passieren lassen. Also seit mindestens 25, 30 Jahren lese ich ganz bewusst in großen Magazinen. Mhm. Einmal im Jahr ist ja immer das große Thema Schmerz, weil sich die Zeitung gut verkaufen. Warum? Weil sie viele Schmerzen haben und keine Lösung haben.
Das interessiert, ja.
Ganz genau. Und da ist nichts wesentlich Neues. Mhm. Es geht um Medikamente. Von dir weiß ich, da tut sich inhaltlich nicht viel. Kannst du gleich nochmal erklären vielleicht. Ja. Dann gibt es irgendwelche Operationen. Und das war's. Und das ist seit 25 Jahren das Gleiche. Und ich frage mich, wie kann denn das sein? Also wir haben Millionen von Büchern verkauft. Wir haben Millionen von Menschen, die unsere Übungen täglich machen in YouTube. Wir haben über 16.000 Leute ausgebildet, die überall in Deutschland, Österreich, Schweiz aber auch weltweit mittlerweile, das Rumerzählen, das Anwenden und so weiter. Und trotzdem ändert sich da nichts. Der klassische Weg ist immer noch wie vor 30 Jahren. Ich gehe zum Arzt, der gibt mir Schmerzmittel, dann klappen die oder nicht. Wenn es nicht klappt und schwierig wird, wird eine Aufnahme gemacht. Vielleicht läuft Physio noch irgendwie zwischendurch, ja. Aber das bringt meistens auch nichts. Weiß ich von Patienten, ist nicht meine Erfahrung. Und dann wird operiert. Und das Heftigste ist, ich habe immer wieder ja Patienten gefragt, was soll denn operiert werden bei Ihnen?
Ja.
Da gucken die mich an, wissen wir nicht. Da sage ich, aber Sie können sich doch nicht operieren lassen, ohne sich erklären zu lassen, was da überhaupt geändert werden soll, welche Theorie der Ursache dahinter steckt, wie das jetzt geändert werden soll, damit der Schmerz dann verschwindet. Das hat Ihnen keiner erklärt.
Ja, aber
da frage ich mich.
Das sind zum Teil die Patienten sind, da muss ich jetzt wirklich den Vorwurf an den Patienten hin und wieder weiterschieben, manche Patienten sind dermaßen unmündig, weil die kommen hin und wieder in der Ambulanz, wenn wir es zur Aufnahme, zur Operation sagen, haben Sie noch Schmerzen? Sagt er, nein, der ist jetzt weg. Sag ich, hä? Sie wollen sich jetzt operieren lassen, der Schmerz ist weg? Dann schicke ich ihn wieder heim. Also das ist, das sind manche Patienten wirklich unkritisch. Aber
lass mich da kurz was zu erzählen, weil einer der heftigsten Schocks, die ich erlitten habe mit Patienten, also wirklich, da war ich mal radikal schockiert. Eine Frau mit dem diagnostizierten Bandscheibenvorfall. Ich behandle die, der Schmerz komplett weg. Komplett weg. Ich sage ihr, da sehen Sie, der Körper sagt Ihnen, wie es funktioniert. Unsere Theorie, die ich ihr vorher erklärt hatte, dass ihr Schmerzen von den zur Entspannung der Muskeln und Faszien kommen, ist jetzt bewiesen, weil Sie merken es jetzt nicht und der Bandscheibenvorfall ist genauso wie vorher. Ja? Hat sie alles verstanden. Dann habe ich ihr die Übungen gegeben, um das eben langfristig halten zu können. Und nach 2-3 Wochen dachte ich mir, was ist eigentlich mit der Frau? Die war irgendwie, wir hatten eigentlich ausgemacht, dass sie nochmal kommt, ja, Übungen kontrollieren und so. Die war es mir nicht mehr gekommen. Da habe ich die angerufen. Habe gesagt, hier, ich bin's und wollte mal fragen, klappt's mit den Übungen, sind die Schmerzen noch auf Null und so weiter. Sagt sie, wunderbar mit den Schmerzen, wunderbar, aber sie hat sich operieren lassen. Aber ich weiß, wieso haben sie sich denn operieren lassen? Ja, mir ist gesagt worden, da ist was kaputt und die Übungen helfen sowieso nicht. Dann hat sie sich operieren lassen. Ich habe ihr dann gesagt, Entschuldigung, Sie haben es doch gespürt, dass der Schmerz weg war. Wie können Sie sich erzählen lassen, dass es sowieso nicht funktioniert? Ja, ich dachte mir halt, das, was kaputt ist, sollte doch besser operiert sein. Also soll doch besser repariert sein. So hat sie sich ausgedrückt. Wahnsinn.
Ja. Zwei Dinge möchte ich dir noch sagen. Also zu diesem Thema mit der Muskelentspannung durch Narkose gibt es eine ganz interessante Studie. Da hat man Patienten arthroskopiert, also mit ins Kniegelenk hineingeschaut. Und eine relativ große Gruppe von Patienten. Und die haben alle eine Narkose bekommen. Bei den einen Gruppe hat man ins Kniegelenk hineingeschaut, das Kniegelenk ausgespült, ein bisschen rumgezwickt und so weiter, was zu machen war, Knorpel geglättet, Meniskus geglättet. Bei der zweiten Gruppe hat man nur gespült und bei der dritten Gruppe hat man nur einen Hautschnitt gemacht und wieder zugenäht. Aber alle hatten die Vollnarkose, das heißt die Muskulatur war relaxiert. Und bei denen, wo man nur den Hautschnitt gemacht hat, hat man am Monitor ein Video eingespielt. Also man wollte einfach das Unterbewusstsein ausschließen, sozusagen, dass der Patient das Gefühl hat, es passiert was, es ist ein Bein herumgewackelt worden und so weiter. Und eine Gruppe war konservativ. Also eine Gruppe hatte eine gute, konservative Therapie bekommen. Und nach einem Jahr waren alle gleich.
Und das ist genau... der Grund, warum die, glaube ich, von den Kassen nicht mehr bezahlt werden, diese Eingriffe,
die diagnostische Arthroskopie wird von den Kassen nicht mehr bezahlt. Ja. Also das war früher.
Du, ist ja sowieso, da hat sich ja jede Menge geändert. Also ich habe zwar gesagt, diese Beschreibungen in diesen Artikeln, die sind gleich geblieben, da tut sich nichts. Aber es hat sich schon insofern was geändert, als dass ja inzwischen die Krankenkassen selbst, die Zahlen ist nicht ganz auswendig, ich glaube Knie war sogar um die 90%, Hüfte glaube ich 75%, Schulter gab es auch eine Prozentzahl. Auf jeden Fall, der überwiegende Anteil der OPs wird inzwischen von den Kassen ja auch gesagt, ist unnötig. Ja. Da kann ich ja sagen, Leute, das erzählen wir seit 40 Jahren. Ja, bitte, nun glaubst du endlich mal. Ja.
Was auch interessant ist und was auch die wenigsten Patienten am Schirm haben, und da geht es um die Prothetik, gibt es eine Studie von der Charité von 24, wo nachgewiesen wurde, dass man den Metallabrieb sogar im Gehirn messen kann.
Ah ja, das wusste ich noch nicht. Okay, spannend.
Du hast einmal gesagt, hochfeste Stoffe machen hochfeine Abriebe.
Ja, Maschinenbauer halt.
Ja, und für Maschinenbau ist das klar. Und das hatten wir auch nie so am Schirm. Und ich habe dann angefangen, mich in das Thema zu vertiefen, nämlich Metallabriebe durch Prothetik. Und da gibt es schon von 2009 eine Studie, eine Einzelfallstudie. Der Patient ist blind und taub, kann es die Prothese sein? Damals veröffentlicht im JAMA, das ist ein hochwertiges Journal.
Blind und taub.
Ja. Und also man weiß, das ist bei einigen Patienten, kann also der Schwermetallabrieb neurologische Probleme machen. Es ist Gott sei Dank nur ein geringer Anteil, aber man muss sich das...
Ich muss ganz kurz eine Botschaft an die Zuschauer. Wer von euch schon künstliche Gelenke eingebaut hat, der jetzt die Krise kriegt, wenn er das hört, was ich verstehen kann, bitte mach dir bewusst, wenn du unsere Übungen machst, dann wird der Druck aufs Gelenk minimiert und der Abrieb, der passiert bei deinem künstlichen Gelenk, was in dir drin ist, wird auch minimiert. Also ein Grund mehr, die Übungen zu machen, sogar mit Gelenk als ohne.
Ja. Na, ich sage den Patienten auch immer, ich stelle ihnen das immer so plastisch dar. Ja? Das heißt, wenn sich das Gelenk bewegt und die Muskelspannung ist hoch, macht es und wenn sie gut gedehnt sind, macht es.
So machst du das, ja, genial.
Da kann sich was drunter vorstellen. Das ist ja so, wie es in der Technik ist. Nicht? Wenn der Anpressdruck größer ist, ist der Verschleiß höher.
Klar, das weiß man ja von jedem Mörser.
Ja.
Ja, nimm einen Mörser und leg was rein und bewege ein bisschen hin und her, passiert nichts, drückt dabei, das ist die Spannung der Muskeln der Faszien, und dann wird er richtig klein gerieben.
Ja. Was anderes wollte ich dir noch erzählen, darüber haben wir nämlich noch nie gesprochen.
Oh, das ist spannend.
Ich behandle viele Patienten auch nach der Operation. Mhm. Das heißt, die kommen nach der Operation zu mir, ich drücke die Punkte, ich nehme die Spannung runter. Und das ist zum Teil wirklich wie in Lourdes.
Wie ein was?
Wie in Lourdes, also wie in diesem
Marienwallfahrtsort,
weil die Patienten kommen zum Teil mit Schlitzkrücken und gehen ohne. Also der Effekt postoperativ ist gewaltig. Und zwar verstehen wir das einfach so, dass der Körper nach der Operation seinen Schmerz über die Muskelspannung ausdrückt. Und klar, helfen Schmerzmittel auch, hat auch seinen Sinn, Schmerzmittel nach der Operation zu nehmen, ist entzündungshemmend, ist abschwellend und so weiter, spricht überhaupt nichts dagegen, verschreibe ich genauso. Aber der Effekt der Therapie postoperativ ist unschlagbar. Also da habe ich wirklich Patienten, die eben mit Stützkrücken kommen und ohne gehen.
Ja, weil das ist ja Alltag bei uns. Man darf gar nicht zu laut drüber sprechen, weil das klingt immer ein bisschen, als könnte es nicht wahr sein. Ja. Aber es ist halt wahr.
Und dieser Effekt hält vor allen Dingen an. Also das ist nicht so, dass wenn du die Patienten postoperativ drückst, haben wir gedacht, wird die Spannung runtergehen und wird dann wieder kommen. Aber das interessanterweise hält dieser Effekt an.
Also, aber irgendwann wird er wiederkommen.
Klar.
Aber weil denk ans Bewegungsprofil. Vielleicht erkläre ich es kurz mal. Also es geht die ganze Zeit, reden wir über die Muskelspannung und die Faszienspannung, dass sie zu hoch sind. Wodurch werden die zu hoch? Dadurch, dass wir uns ungenügend bewegen, dass wir eben Gelenkwinkel nicht nutzen. Und wenn ich Gelenkwinkel, die von hier bis hier gehen, nur dort benutze, dann wird das nicht mehr und das nicht mehr möglich sein, irgendwann, weil der Körper sich anpasst. Mhm. Und das sind die zu großen Kräfte. Und wichtig zu verstehen ist, wenn ein Mensch sein Bewegungsprofil hat und er entwickelt Knieschmerzen, dann gibt's da ein Leck. Da fehlt eine Beweglichkeit, da fehlt irgendeine Position, die man auch mal einnimmt. Und jetzt wird die durch die Übung gefüllt, das, was da nicht gemacht wird, und der Schmerz ist weg, weil die Muskelspannung gleicht sich aus. Und dann frage ich mir die Patienten, und wie lange müssen sie Übungen machen? Ja, 2 Wochen, muss ich sie 2 Wochen machen? 2 Monate? Nein, den Rest des Lebens, weil wenn das Bewegungsprofil den Rest des Lebens dieses Leck aufweist, dann fülle ich es dadurch aus. Und das Tolle ist ja, das so zu malen, ist ja viel geschickter, als so diese alltägliche Sache zu machen, wenn sie das Knie beugen, darf die Kniescheibe nicht lotrecht über der Fußspitze sein. Wenn sie heben, machen sie eine tiefe Hocke und heben sie sich nur aus den Beinen heraus, kann eh kein Mensch, ja. Oder wenn sie, stellen sie sich an den Schreibtisch oder ziehen sie die Schuhe an. Wir sagen, nein, leb wie du willst und beobachte, was dein Körper dir meldet. Das, was sie dir meldet, kommt in den allermeisten Fällen Funktion, Spannung der Muskeln und Faszien. Gleich die aus durch die Übung, eingeleitet durch die Therapie, wenn du möchtest. Und dann wird dieser Schmerz in diesem Leben voraussichtlich nicht mehr auftreten, weil er nicht mehr auftreten muss, weil die Ursache bereinigt ist. Und die OP bereinigt ja auch nicht die Ursache. Deswegen geht das Spiel ja weiter. Und deswegen gibt's ja auch, ich weiß, ich habe irgendwann in Frankfurt mit einem Kniespezialisten zusammengearbeitet, mal ganz kurz vorübergehend. Ja. Der war völlig fertig, weil er hat gesagt, Roland, jetzt erklärst du mir ja, was ich noch nie erklären konnte. Warum, Herr Doktor, werde ich gefragt nach der Knie-OP, habe ich denn jetzt den gleichen Schmerz wie vorher? Da ist doch ein neues Knie drin. Und als ich mir dann erklärt habe, dass der Schmerz durch die spannenden Muskeln fast hin zustande kommt, obwohl ein neues Knie drin ist, war der völlig fertig. Leider hat er dann anders reagiert als du. Er hat nämlich gesagt, Roland, ich kann mit dir nicht zusammenarbeiten, weil ich habe hier in Frankfurt mir einen richtigen Ruf erworben und bin vernetzt. Und wenn ich das mache, dann bin ich ein Ausgestoßener.
Ja.
Aber das war noch mal 25, 30 Jahre vorher.
Ja.
Also die Zeiten haben sich offensichtlich geändert.
Ja, die Zeiten haben sich insofern geändert. Da war vor 3-4 Jahren, hatte der Chef der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik ein Interview gegeben. Also da hatte damals die Gesellschaft für Endoprothetik recht Schimpf bekommen, weil die DAK hat ihre Daten veröffentlicht. Und hat sozusagen nachgewiesen, dass 60% aller Patienten, die Knieprothese bekommen, die letzten 2 Jahre vor der Operation keine Physio haben. Jetzt steht aber in den Leitlinien drinnen, mindestens 3 Monate intensive Physiotherapie. Und das hat eben nicht stattgefunden. Und da hat man damals über die konservative Behandlung gesprochen und die Redakteurin hat gefragt, ja, was kann man konservativ machen? Und da war das Thema ja Gels, Einschmieren und so weiter. Und dann sagt die Redakteurin, naja, beim Knie kann ich mir das vorstellen, aber bei der Hüfte, das Gelenk ist so weit drinnen. Und dann hat er einen Satz gesagt, und da habe ich wirklich gedacht, ich falle vom Hocker, den Schmerz macht nicht das Gelenk, sondern die umgebende Muskulatur.
Hat er gesagt.
Hat er gesagt.
Ich habe eines meiner Bücher gelesen.
Na, und ich meine, vor ein paar Jahren hätten wir doch gefragt, was hat der Mann geraucht, ja? Und jetzt muss man fragen, welches Buch hat der Mann gelesen, ja? Aber man sieht das in der Forschung, und das ist ein kluger Mann, ein kluger Professor, ist das angekommen, dass eben Schmerz etwas mit Muskelspannung zu tun hat.
Aber es wird halt nicht umgesetzt. Es wird halt nicht umgesetzt. Es ändert sich nichts. Wie schaffen wir das umzusetzen? Du, was mich total interessieren würde, auch vielleicht die Zuhörer und Zuhörerinnen, deine Vorgehensweise als Hardcore-Schulmediziner, wie du ja ganz stolz sagst, was ich auch toll finde.
Ja, dazu stehe ich.
Ja, absolut. Wenn jetzt ein Patient zu dir kommt, wie gehst denn du ran? Also das alte Vorgehen, Schmerzmittel und wenn es nicht mehr geht, Bilder und dann eben OP oder was auch immer. Oder wenn es gar nicht mehr geht, die Gruppen, wo du dann lernst, mit einem Schmerz leben zu müssen. Und sie sind ja über 75, was bilden sie sich sowieso ein, Schmerzfreiheit zu wollen? Gucken sie sich mal um. Also wie gehst du damit um, wenn ein Patient kommt? Weil also, du kombinierst ja jetzt die beiden Welten.
Zu mir kommen ja viele Patienten, die vor einer Operation stehen, wo die Frage steht, Operation ja oder nein. Und die bringen ihre Bilder mit. Und ich habe sozusagen ein System entwickelt, wo man mal grob abschätzen kann, sind wir konservativ erfolgreich, ja oder nein. Und dann sage ich den Patienten, die Chancen stehen so und so. Ich meine, es gibt auch Patienten...
Woran machst du denn das an einem bildgebenden Verfahren fest?
Also,
wenn du ein Bild siehst.
Wenn ich zum Beispiel, nehmen wir die Hüfte. Ja? Also wenn zum Beispiel der Hüftkopf entrundet ist, das ist ein wichtiges Kriterium, dann kann sich der gar nicht mehr so richtig im Gelenk bewegen. Dann, wenn sich zum Beispiel...
Aber du weißt, dass auch bei diesen Verformungen der Schmerz beherrschbar ist.
Durchaus, aber das sind circa 10 Kriterien, die Wahrscheinlichkeit reduzieren.
Es gibt also du redest von Wahrscheinlichkeiten.
Ja, ich rede immer von Wahrscheinlichkeiten. Und es gibt Patienten, die schicke ich direkt zur Operation.
Ja, zu viel gerollt drin, zu viel.
Zu viel gerollt bzw. zu eingesteift. Und eines der wesentlichsten Punkte ist die Beweglichkeit.
Und, die ja massiv eingeschränkt ist.
Ja, und es gibt Patienten, wo die Gelenke sich mittlerweile festgefressen haben. Mhm. Also wo faktisch keine Beweglichkeit mehr drinnen ist.
Probierst du dann trotzdem noch?
Nein. Also da kann ich aus Erfahrung sagen, das ist, also wenn sich das Gelenk wirklich festgefressen hat, also wenn es Gelenk
ist. Ich meine was anderes. Ich meine nicht, ob du den Patienten dann sagst, mach das so und so, sondern einfach nur aus wissenschaftlichem Interesse behandelst du den, um zu gucken, wie der Schmerz sich verhält, obwohl das Gelenk so aussieht. Weil ich habe das öfter gemacht.
Ja.
Und klar, es gibt Ausnahmen, wo es dann nicht funktioniert, diese 4-5%. Aber in den allermeisten Fällen, egal wie es da drin aussieht, ist der Schmerz ja beherrschbar. Wo ich mir immer frage, und ich glaube, da bin ich ja noch ein bisschen radikaler vielleicht sogar als du, von Haus aus, ja, dass ich mir dann denke, eigentlich soll der Patient selber entscheiden, versucht das oder versucht das nicht, weil die Patienten kommen ja wegen Schmerz. Und wenn wir es schaffen, den Schmerz durch die Übungen zu minimieren, dass er sich wohlfühlt, was spricht dann dagegen, den das versuchen zu lassen? Weil ich halte den Schmerz für ein Kriterium dafür, auch ob sich eine Situation verschlimmert. Weil es kann ja sein, da ist jetzt irgendwie eine Arthrose, nehmen wir einfach die Arthrose. Ne?
Ja.
Und irgendwann ist er am Knochen angelangt. Und wir wissen ja mittlerweile, Arthrose vierten Grades hindert uns gar nicht, das Knie vom Schmerz zu befreien. Wobei wir beide noch nicht erklären können, warum das so ist. Weil die Knochenhaut hat ja Schmerzrezeptoren.
Ja.
Der Knorpel nicht, die Knochenhaut hat. Und das muss man alles nochmal rauskriegen. Aber wir wissen es, wir haben es in so vielen Fällen erfahren, dass es ja fest eigentlich für uns jetzt zumindest steht. Ja, man kann vielleicht nicht sagen, das gilt allgemein, aber unserer Erfahrung nachher gilt das. Also ich sage dann den Patienten, schauen Sie, das mag eine richtig heftige Diagnose sein. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Sie haben gemerkt, der Schmerz ist reduzierbar auf 0-20% irgendwas, was wir da auch erreicht haben, oder 30. Die sagen dann oft, also damit kann ich leben. Ja. Probieren Sie es. Weil ich denke immer, und das müssen wir noch beobachten wahrscheinlich, das müsste auch irgendwie durch Studien erhärtet werden dann, dass in dem Moment ein Verschleiß, der begonnen hat, wenn der Schmerz weg ist, dann ist auch der Verschleiß gestoppt. Das ist meine Hypothese.
Ja.
Das würde bedeuten, es kann gar nichts anbrennen. Es gibt keine Downside. Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Aber es gibt ja verschiedene Kriterien. Und das ist zum Beispiel, wenn der Patient starke O-Beine oder X-Beine hat. Oder noch schlimmer, nur ein O-Bein oder X-Bein. Beziehungsweise die Beweglichkeit. Das heißt, wenn der Patient dermaßen steif ist, dass er kein flüssiges Gangbild mehr zustande bringt, ja, und wenn die Hüfte schon festgefressen ist, dann muss ich aus Erfahrung sagen, ich kann ihm zwar mit den Schmerzen helfen, aber wir werden dieses Problem nicht mehr lösen.
Kennst du das Kanne-Video von der Frau Kanne?
Ja, ich kenne das Kanne-Video.
Ja. Guckt euch mal das Kanne-Video an. Das ist bei dieser Diskussion eine super gute Ergänzung.
Also was ich mit meinen Patienten immer mache, wir setzen uns eine Deadline.
Ja, gute Idee.
Und die Deadline ist bei uns immer 3 Monate. Und das macht mich dann oft so wahnsinnig. Da kommen die Patienten und sagen, wissen Sie was, ich habe einen super Physiotherapeuten, da bin ich jetzt seit 3 Jahren. Sag ich, hä? Hallo, wenn ich das Problem nach 3 Monaten nicht lösen kann, dann schicke ich Sie weiter.
Ja, klar.
Das sind die Patienten,
gehört sich so.
Das sind die Patienten oft total leidensfähig.
Und ja, ich glaube, denen fehlt die Alternative. Denen fehlt die Alternative. Und das ist sowieso etwas, das müssen wir ändern, Eckbert. Das müssen wir ändern. Weil die Patienten sind verloren. Die kriegen gesagt, du musst Schmerzmittel nehmen, du musst operieren, wir können nichts mehr für dich machen, du musst in eine Schmerz-Selbsthilfegruppe gehen. Ja? Die haben keine Wahl. Die haben keine Wahl.
Ja, und am liebsten mag ich, wenn es heißt, das ist ganz dringend. Das muss jetzt die Prothese, das muss jetzt schnell gehen.
Genau, muss ganz schnell gehen. Ja. Sie haben auch keine Zeit, darüber nachzudenken, weil sonst passiert was ganz Schreckliches. Ja,
genau.
Lasst euch von solchen Sachen nie irgendwie unter Druck setzen. Immer eine zweite oder sogar eine Drittmeinung einholen. Am besten bei einem von uns ausgebildeten Arzt, der beide Welten halt kennt, wie das bei dir ist.
Naja, es gibt ja Krankenhäuser, die haben eine Wartezeit für die Prothese von 2 Jahren. Ja, was ist jetzt eilig? Wo ist jetzt das Problem? Ja, und ich finde, da muss man sozusagen auch fair bleiben. Aber was ich dir noch, eine Sache, die mir noch so hängen geblieben ist, weil sie immer heißt, gewisse Bewegungen sind schlecht und so weiter.
Es gibt keine schlechten Bewegungen.
Und dann sage ich, Wer sagt dem Tiger, wenn er das Zebra jagt, du pass auf bei der Bewegung, oh, da könnte was passieren. Ja? Und das ist ja total unfair dem Tiger gegenüber, ihn nicht darauf hinzuweisen.
Schönes Bild.
Ja. Und das gab es ja früher diese verbotenen Bewegungen.
Ja.
Und das habe ich noch gelernt in der Schule, wir dürften den Kopf nicht nach hinten tun. Und dann bin ich im Zoo und dann sitzen unten die kleinen Affen und schauen hinauf und schauen den oben zu. Und ich denke mir noch, die lassen wir voll ins Messer laufen.
Verbotene Bewegung, da ja. habe ich ein richtiges Erlebnis. Das war noch in meiner Kampfkunstzeit.
Ja.
Und da war ja dann die Erfahrung bei mir, bei bestimmten Bewegungen aus unserem System, dem Wichung, was ich da gemacht habe, ganz, ganz lange auch unterrichtet habe, da gibt's eine Bewegung, da überstreckst du dich nach hinten und das ist für, dass du stehen bleiben kannst. Du stehst am Abgrund mit dem Rücken, du verlierst das Gleichgewicht und durch die Schwung, ich muss hier mit dem Mikro aufpassen, durch die Schwungmasse deiner Arme holst du dich wieder nach vorne.
Ja.
So. Und dann war auch ziemlich schnell klar, das funktioniert bei Rückenschmerzen.
Ja.
Und dann habe ich angefangen, da diese Übung zu unterrichten, mit überstreckt nach hinten. Und da hatte ich eine Physiotherapeutin als Probeschülerin in meinem Kampfkunstunterricht, in der Selbstverteidigung. Die hat fast geschrien. Dann schreit die, um Gottes Willen, was bringst du hier deinen Schülerinnen und Schülern bei? Das ist sowas von schädlich für die Wirbelsäule. Das Überstrecken, ja. Mein Gott, aus heutiger Sicht oder damals schon, aber jetzt erhärtet seit Jahrzehnten, das Überstrecken ist die einzig richtige, wichtige Bewegung gegen das Sitzen.
Ja.
Aus der Logik, ich sitze, bin nach vorne, hier verkürzt sich alles, also muss ich halt überstrecken, um es wieder lang zu kriegen. Wichtigste Übung gegen Rückenschmerzen. Und die war in der Physiotherapie so verschrien, dass die Frau einen Schock bekommen hat. Die dachte, die ganze Gruppe, die ich unterrichte, denen geht's jetzt schlecht, weil sie ihren Rücken kaputt machen. Verrückt, ja. Wie sich da irgendwie Sachen etablieren, die einfach nur Nonsens sind, Unsinn sind.
Wir wissen aus der Forschung, dass Tiere in freier Wildbahn nützen 100% aller möglichen Gelenkswinkel. So die Giraffe.
So wie sie geschaffen sind.
Ja, die Giraffe zum Beispiel muss einen Spagat können, sonst kann sie nicht trinken. Ja, andere Tiere brauchen den Spagat.
Die kommen sonst nicht runter, ne?
Genau.
Das heißt, die Beine so lang sind.
Das heißt, im Endeffekt ist es, jedes Lebewesen kriegt die Bewegungswinkel mit und die braucht sie. Und in einer alten Studie, die ist jetzt schon über 30 Jahre alt, steht drinnen die Definition, Arthrose ist das Missverhältnis einer geerbten Kapazität und der aktuellen Verwendung.
Super ausgedrückt.
Wann ist
diese Studie?
Die ist
ungefähr
vor 35 Jahren.
Verrückt.
Ja, also damals hat man sozusagen Arthrose schon definiert und
Also ist ja niemals angekommen.
Nein,
es ist ja niemals angekommen in der Behandlung der schmerzleidenden Patienten.
Es ist nie angekommen und es auch schon damals gibt es einen alten Professor aus Neuseeland, leider mittlerweile verstorben, ein Radiologe interessanterweise, der schon damals vor 30 Jahren in einem Artikel die klassische Arthrose mit ihren Ursachen, wie sie die klassische Medizin propagiert, zerpflückt hat. Nach Strich und Faden, der gesagt hat, ja, es ist nicht die Überlastung, es ist nicht die Genetik und so weiter und führt halt auch immer die Beispiele da.
Nicht das Übergewicht, ne?
Ja, genau.
Das ist immer so gerade als Zwischenstatement, ne? Wer von euch an Schmerzen leidet und erzählt bekommt, er müsste erstmal 30 Kilo abnehmen, sonst wäre ihm nicht zu helfen, bitte sofort diesen Ort verlassen und woanders hingehen, weil das ist Unsinn, der da erzählt wird.
Knopf ist für Belastung gebaut. Und es gibt's von
19, Eben, ohne Belastung stirbt er.
Und es ist von 1956, gibt es eine Studie, wirklich
mein Geburtsjahr.
Eine bahnbrechende Studie, wo man ganz erstaunt festgestellt hat, Belastung schützt den Knorpel. Dass sich sogar der Knorpel verdickt, wenn er in Belastung kommt.
Klar.
Ja,
klar.
Ich habe diese Studie sogar noch super gemacht mit ganz vielen histologischen Schnitten und so weiter. Also das Wissen ist eigentlich da. Und was auch ganz interessant ist, ich war vor ein paar Jahren eingeladen, beim größten österreichischen Schmerzkongress einen Vortrag zu halten. Da habe ich vorgestellt, das, was wir machen. Und dann habe ich mir gedacht...
Also wir meint jetzt Liebschaumbracht.
Ja. Nein, ich bin eben eingeladen worden, vorzustellen, was wir Liebschaumbracht machen. Also wie ich halt in meiner Praxis arbeite. Und dann habe ich mir gedacht, Die haben genau auf mich gewartet. Die werden mich dort oben auf der Bühne notschlachten. Und ich bin da wirklich mit sehr viel Achtung in die Sache hineingegangen. Nachher kommt der Chef der Schmerzgesellschaft und sagt, gratuliere zu dem tollen Vortrag. Wir sehen das genauso.
Ja, toll.
Und das ist das Spannende, dass in dem Bereich, wo sich Leute mit Forschung beschäftigen, also gewohnt sind, über den Tellerrand drüber zu schauen.
Neue Sachen zu. Ja, ja.
Ja,
macht Sinn.
Ja, oder zumindest, wenn sie es nicht gekannt haben, zu gesagt haben, klingt interessant, ihr habt gute Daten. Aber sozusagen diese Ablehnung, die wir so beim niedergelassenen Orthopäden, Physiotherapeuten erfahren, muss man ehrlich sagen, das findet sich in dem Bereich von Leuten, die Forschung betreiben, überhaupt nicht.
Eine gute Nachricht, gute Botschaft. Ja. Also war mir nicht so bewusst.
Also ich denke, das wird schon langsam.
Aber machen wir es nochmal ganz pragmatisch vielleicht. Also wenn sich jetzt jemand überlegt, okay, was die beiden hier so erzählen, klingt ganz spannend, das möchte ich mal ausprobieren. Die kommen jetzt zu dir. Und wie gehst du vor?
Also ich schaue mir die Bilder an, sage dem Patienten, wie die Chancen sind. Aber was auf jeden Fall heißt, man kann es auf jeden Fall probieren. Mhm. Ja? Es gibt ja zum Beispiel Ritzarthrose, sind wir extrem gut. Ja, das ist, da haben wir, bei der Ritzarthrose haben wir eigentlich in den letzten 10 Jahren keinen einzigen Therapieversager gehabt.
Ja, unglaublich. Geht mir ähnlich. Ja.
Oder auch bei Operationen, wo wir von der klassischen Medizin Probleme haben, wie zum Beispiel Sprunggelenk.
Also immer erstmal probieren.
Ja, genau, auf jeden Fall. Wobei es so ist, es gibt schon absolute Operationsindikationen auch. Nicht?
Hast du vorhin schon gesagt.
Ja, ja. Eingeklemmter Meniskus, gehört gemacht. Ja, braucht man gar nicht voneinander tun.
Das sage ich übrigens auch immer. Ja. Ich sage immer, wenn es klemmt, wenn es nicht wehtut, sondern wenn es klemmt, wenn du merkst, da ist irgendwas im Weg, dann könnte das ein Grund für eine OP sein.
Ja, und dann lege ich das Therapieregime fest. Wir drücken 3-mal die Schmerzpunkte. Der Patient kommt 3-mal zur Therapeutin zum Üben.
Und also für die Zuhörer, die Osteoporose.
Ja,
also
genau.
Diese
die Schmerzpunkte.
Systematisierten
Punkte. Und wir betreuen den Patienten natürlich weiter und dann bestelle ich den Patienten nochmal zu mir, so nach circa 6 Wochen. Und dann schauen wir mal, geht es in die richtige Richtung? Das heißt, kommen wir jetzt in einen Bereich, wo der Patient sagt, damit kann ich, ja, also da geht was weiter. Und wenn man merkt, es tut sich so gar nichts, kann sein, also was am Regime zu ändern, andere Punkte zu drücken, kann es ein anderes Gelenk sein, was uns mit reinfunkt. Ganz interessanterweise ist ein Teil der Patienten, die mit dem Schmerz nicht zurechtkommen, haben Vitamin D-Mangel. Mhm. Also weil die Diskussion Vitamin D ja sozusagen eine ist, die immer aufpoppt. Also ca. 25% sind Vitamin D-Mangel und 25% sind Patienten mit Lipidsenkern. Also klar, es gibt Patienten, wo wir nicht weiterkommen und ich habe auch Patienten schon behandelt, wo man das Gefühl hatte, da passt alles, der Patient ist fleißig, er tut was, es gibt gewisse Schmerzzustände, da kommen wir nicht dran.
So ist es. Und das müssen wir wie geht es dann ganz pragmatisch weiter?
Wir setzen uns, also wenn er zunehmend immer besser wird.
Das ist klar, da hat er immer sein Programm.
Und sonst haben wir eine Deadline. Ja, das heißt, zum Beispiel bei der Hüfte ist ein halbes Jahr. Also bei der Hüfte muss er nach einem halben Jahr wirklich in dem Bereich sein, wo er sagt, okay, damit kann ich jetzt und das geht in die richtige Richtung. Wenn dem nicht so ist, dann machen wir unter Umständen nochmal ein neues MRT, schauen mal, gibt es eine Knochennekrose, ist eine Zyste eingebrochen oder irgendwas. Aber da beende ich dann meine Behandlung und ich sage dem Patienten dann, ich bleibe ihr Ansprechpartner. Die dürfen mich auch immer anrufen, die dürfen mir ihre Befunde zeigen und schicken, da rufe ich auch zurück. Das heißt, ich versuche dann zu koordinieren und dann kenne ich ja bei uns in Salzburg, ist eine kleine Stadt, man kennt die Leute, man weiß ja, wer was kann. Und dann schicke ich die Patienten unter Umständen zu jemand anderem oder auch mal durchaus noch zu einem anderen Therapeuten, der einen anderen Zugang hat, also auch durchaus Osteopathie, ja. Gibt es auch Patienten, die dann gut darauf angesprochen haben. Aber, und das glaube ich, ist ganz wichtig, dass man den Patienten weiter betreut, dass man nicht alleine lässt. Weil das passiert ja oft in den Krankenhäusern, sagt, wir können uns weiter nicht helfen, auf Wiedersehen. Und da steht der Patient da.
Ja.
Und es kommen ja viele Patienten zu mir, die sagen, wissen Sie was, wenn Sie mich heute wegschicken, ich wüsste nicht mehr, wo ich hingehen soll, weil ich war schon überall.
Ja.
Und das ist so wichtig, dass man diesen Patienten dann weiterhilft. Also diese Zuständigkeit, dass man dem Patienten die Sicherheit gibt, da steht jemand dahinter, ruft meinen Kollegen an und so weiter. Das, glaube ich, ist so wahnsinnig wichtig.
Was ist denn für dich das größte Missverständnis der klassischen Medizin oder auch der normalen Herangehensweise von den Ärzten, die jetzt unterwegs sind, überall ihre Praxen haben? Das größte Missverständnis, wo du sagst, diesen Irrtum, lieber Roland, den müssen wir als allererstes aufräumen.
Also für mich der größte Aha-Effekt war, dass wir in der klassischen Medizin symptomorientiert arbeiten. Und das ist ja die deutsche Sprache auch so korrekt, weil ich gehe zum behandelnden Arzt und nicht zum heilenden Arzt. Also der Arzt behandelt meine Symptome. Und das ist ja auch okay. Und man darf sie auch mal probieren. Nicht, wenn ein Schmerz plötzlich auftaucht, dann gibt mir der Hausarzt ein Schmerzmittel, das nehme ich für ein paar Tage ein, der Schmerz ist weg und die Sache ist gegessen. Gibt's ja auch. Ja,
das sind die Schmerzen, die wahrscheinlich auch dann ohne Schmerzmittel weggegangen werden.
Ja, das sind oft entzündliche Schmerzen, zum Beispiel ein Schleimbeutel, was auch immer.
Ja, ja.
Ja, aber ich glaube, das, was die Patienten lernen müssten oder was ich mir wünschen würde, dass die Kollegen so ein bisschen mehr nachdenken, ist diese Frage nach dem Warum. Was steht im Endeffekt dahinter?
Was ist die Ursache?
Da glaube ich, da müssen wir was tun.
Ja, also in anderen Worten ausgedrückt, wenn jemand Schmerzen hat, bitte nicht gleich dran denken, was ist da kaputt? Weil das, was da kaputt ist, muss mit den Schmerzen überhaupt nichts zu tun haben. Und meistens ist gar nichts kaputt, kann man so sagen. Ne?
Ja, ja, wie man bei den Rückenschmerzen sieht, ja, genau. Zu 85% ist nichts
kaputt. Unspezifisch, ja. Ist sowieso nichts zu finden.
Ja. Also zusammengefasst bedeutet das für mich, wenn Schmerzen auftreten und über einen längeren Zeitraum anhalten, durchaus einmal probieren, mit Dehnungsübungen komme ich voran. Und erst wenn ich merke, es tut sich nichts, dann in die Diagnostik hineingehen. Also nicht gestresst reagieren, sich Zeit lassen, versuchen einfach die Beweglichkeit hinaufzusetzen. Weil das ist im Endeffekt das, was dahinter steht. Das Geheimnis ist Beweglichkeit.
Ja, bin ich. Ich würde es genauso ausdrücken. Ich würde jedem empfehlen, sobald was wehtut, eine der Liebscher-Bracht-Übungen probieren, auf seinen Körper hören, weil das auf den Körper hören, das macht ja heute keiner mehr. Also es kann auch keiner mehr. Die Menschen können ja gar nichts dafür. Die leben halt ihr Leben und benutzen den Körper wie ein Roboter, mehr oder weniger, und gehen nicht bewusst in den Körper rein. Und dieses bewusste Reinfühlen, was ja automatisch auch mit unseren Übungen zustande kommt, dann merkt man genau, wo bin ich, wie fühle ich mich und so weiter. Und damit dann selbst entscheiden, kann ich mir helfen, kann ich mir nicht helfen? Und dann eben, wenn ich mir nicht helfen kann, dann wäre der nächste Weg, den ich vorschlagen würde, zum Liebscher-Bracht-Therapeuten gehen. Am besten jemanden, der beide Welten kennt, dann bist du das Paradebeispiel, ja, weil du hast die eine Seite und die andere Seite. Und das dann so zu ergänzen und letztendlich die Chance, die wir als Aussicht geben können, ist unheimlich hoch, weil wir haben die Zahlen vorhin abgeglichen. Wir sind bei 85% unspezifischer Schmerzen, wo sowieso nichts gefunden wird.
Ja.
Nochmal 10 wird was gefunden, hat aber nichts mit dem Schmerz zu tun. Und da bleiben noch, du sagst 4, 5, 3,5% übrig. Also die Chance, dass du mit deinen Schmerzen auf eine natürliche Art und Weise ganz viel für dich tun kannst, mit oder ohne Hilfe durch uns jetzt, ist unheimlich hoch. Wenn dich das Ganze jetzt interessiert hat, dann würde ich dir empfehlen, abonniere den Kanal, denn da findest du die ganzen Übungen auch, die du machen kannst, die du ausprobieren kannst. Und wenn du möchtest, der direkte Versuch, klicke hier und dort findest du ein Video für den ganzen Körper. Ja, Eckbert, super schön, dass du da warst. Vielen,
gerne.
Vielen Dank, war mir eine große Freude.
Spannendes Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Gerne.